Crazy Sexy Wechseljahre. Der für Sie Podcast von und mit Angela Löhr.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Crazy Sexy Wechseljahre. Heute sprechen wir über Sex. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Deutschlands bekannteste Sexologin, die mit ihren Aufklärungsbüchern Make Love, ein Aufklärungsbuch, und Make More Love, ein Aufklärungsbuch für Erwachsene, den Buchmarkt in diesem Bereich tatsächlich revolutioniert hat. Ihre TV-Dokumentation Make Love, Liebe machen kann man lernen, wurde für den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Bestes Infotainment nominiert und die Website des Formates für den Grimme Online Award. Sie hat Neuropsychologie sowie Sexologie und Paartherapie studiert und ihren Master in Sexologie abgeschlossen. Heute führt sie eine Praxis für Paar- und Sexualtherapie in Hamburg-Eppendorf und doziert bundesweit an verschiedenen akademischen Einrichtungen. Und wie sie seit kurzem auch auf dem Markt der Gesellschaftsspiele für Furore sorgt, wird sie nachher selbst erzählen. Jetzt möchte ich Sie erstmal herzlich willkommen heißen, liebe Ann-Marlene Henning. Ich freue mich sehr, dass du hier bist.
Danke für die Einladung, das ist spannend. Das war ja eine Ankündigung, die du dir da zusammengesucht hast. Ja, aber das stimmt. Ich habe wirklich viele, viele Bücher geschrieben. Ich schreibe gerade eins über meine Corona-Erkrankung, das nur nebenbei gesagt, aber dann habe ich tatsächlich 7 Bücher geschrieben. Alle anderen waren über Sex.
Oh, wow. deshalb bist du nicht nur bei mir, sondern auch immer mal in anderen Sendungen vertreten als Expertin. Deine Website heißt dochnoch.de. Dieser Name, der klingt so ein bisschen danach, als seien in deutschen Schlafzimmern oft ziemlich tote Hose. Ist das so?
Naja, in vielen Schlafzimmern dieser Welt, oder? Ich denke, doch noch heißt ja sowas für mich wie, es geht doch noch was. Also das ist die Hoffnung, dass doch noch was möglich ist, was viele Leute nicht erwarten. Wenn die mit sexuellen Problemen kommen, denken viele, das war's. Also zum Beispiel auch bei der Menopause, ja, dann bin ich ja jetzt ausgetrocknet, da geht nichts mehr. Und dann komme ich und sage, vielleicht geht ja doch noch was.
Ja, sehr gut, dass es Menschen wie dich gibt. Was ist denn guter Sex für dich?
Oh, das ist ja eine grausame Frage. Weißt du, weil das ist ja so unterschiedlich wie nur was. Was ist guter Sex für mich und was ist es für andere? Aber was ich über die Jahre festgestellt habe, und das bestätige ich einfach auch selber, guter Sex kann manchmal wahnsinnig überraschend reinkommen. Und das spricht ja gegen einen Mythos, nämlich, dass Liebe und Sexualität zum Beispiel so verbunden sei. Ich habe nicht viele One-Night-Stands gehabt, aber 2, glaube ich. Und eins davon war super überraschend guter Sex. Dann gibt es mit meinem festen Partner manchmal überraschend guter Sex. Also selbst mit einem Partner oder mit Partnerin ist es ja unterschiedlich von Mal zu Mal und je nach Verfassung. Und wenn ich es auf den Punkt bringen soll, weil du hast ja direkt gefragt, dann ist es für mich etwas, wo, oh, da war ich voll in meinem Körper. Ich habe mich gespürt. Und ich wünsche mir, dass die andere Person auch was so Inniges oder Tolles oder Geiles gespürt hat. Also wenn beide was spüren, ist für mich guter Sex. Und das kann von bis sein.
Das habe ich gehofft, dass du irgend sowas in der Richtung formulierte bekommst, wo man das so zusammenfassen kann und das eben aus deiner Sicht mit deiner wirklich langjährigen Erfahrung auch. Ich habe auf deiner Website gelesen und das hat mir sehr gefallen, dieser Spruch, Psychologen schauen dir in den Kopf, Sexologen in die Hose. Ich tue beides, hast du geschrieben. Wo schaust du denn zuerst hin?
Ja, da gibt es ja tatsächlich Studien dazu. Die habe ich früher abgelehnt, als ich als Feministin meine Freundin, die Menschenverhalten studierte, also sie hat das richtig wissenschaftlich studiert, sie sagte, Frauen schauen immer nach unten. Frauen schauen auf das Becken, auf den Penis. Und ich habe gesagt, never ever, das tue ich doch nicht. Und dann musste ich bei meinem nächsten draußen sein, wirklich leider, egal wie der Mann ausgesehen hat, egal ob Interesse von mir bestand, also ein gut aussehender oder irgendwas, mein Blick glitt immer nach unten. Einmal, also so schupp, runter hoch. Das muss irgendwas sein, dass wir da irgendwie das Größe des Gemächs irgendwie versuchen einzuschätzen oder sowas. Keine Ahnung, so wie diese Studien mit der Hüftbreite, mit der Breite der Hüfte bei der Frau, weil das von Gebärfreudigkeit oder Zeugen und sowas irgendwie was in Menschen auslöst. Wahnsinn.
Du meinst auch, wir haben so einen Instinkt, so wie den Herren der Schöpfung oft nachgesagt wird, dass ihr Blick als erstes in den Ausschnitt der Frau wandert. So geht es uns auch so ein bisschen.
Aber viele, wenn man aber fragt, ne, dann sagen viele Männer in der Praxis, wie, ich schaue erst ins Gesicht. Ich schaue in die Augen. Und natürlich ist es toll, alles zu haben und alles zu machen. Aber dieser Blick da nach unten in die Leisten gegen die, den habe ich mir längst schon eingestanden, zugegeben, dass ich das mache.
Wir haben vorher, wir haben ja ein Vorgespräch gehabt hier logischerweise, um uns vorzubereiten, auch für diesen Podcast. Und da haben wir darüber gesprochen, du hast gesagt, das ist so erstaunlich, wie wenig viele Erwachsene über Sex wissen.
Ja.
Tatsächlich, ja. Und eben auch, ich sag mal so, Erwachsene in unserem Alter, ne? So irgendwo zwischen 40 und 60, ja. Das sind ja hier unsere Hörerinnen zum überwiegenden Teil. Was wissen wir denn nicht, was wir unbedingt wissen sollten?
Ja, es geht ja eigentlich darum, dass viele Menschen einfach denken, Sexualität und auch der Genuss daran und wie es alles so klappt, ist angeboren. Und das ist schon mal das erste Problem. Es ist angeboren, dass wir Lust spüren können und auch drauf kommen, sich mit zu beschäftigen, ob man nun jetzt hetero oder homosexuell ist, aber die Geschlechtsorgane ziehen einen an, da ist was Interessantes und man kommt, ist vielleicht selber als Kind oder als Jugendliche drauf gekommen, dass man einen Höhepunkt bei sich, also einen Orgasmus erreichen kann und. Aber der alles, abgesehen von diesem Gefühl im Unten, sage ich jetzt recht, also im Genitalbereich, dass da was ist, wenn die Durchblutung steigt, das ist, mag angeboren sein, aber der Rest nicht. Und das heißt, was wir alle machen, ist, wir rennen rum und denken, irgendwas soll klappen, von alleine. Und bei vielen Leuten klappen einfach ein paar Dinge nicht. Zum Beispiel Orgasmus der Frau. Das sind ja wohl rund 20-30% der Frauen, die noch nie gekommen sind, weil sie es noch nicht gelernt haben.
Oh ja.
Und das ist zum Beispiel eine Sache, die Frauen dann nicht wissen. Sie sitzen in der Praxis und denken, sie sind falsch. So falsch angeboren sei es bei denen. Und wissen einfach nicht, dass man es lernen kann. Und das Gleiche gilt auch bei Männern mit Erektionsstörungen und sowas, dass das passiert ja öfter bei Männern ab 40, 50, also die Erektion schwächelt. Und wenn man das erst als Problem begreift oder erfährt, dann spannt man an und dann wird es noch schlimmer. Und da denken auch viele Männer, da kann man wohl nichts machen. Oder Frauen, die austrocknen in Tüdelchen, sage ich, in der Menopause, kann man wohl auch nicht machen. Um solche Dinge geht es. Dieses, man kann wohl nichts machen, das ist, also, es geht nichts mehr. Und dabei würde mehr Wissen über den Körper und einfach Auseinandersetzung, sprechen mit anderen darüber, ein Riesenerfolg werden.
Und darüber sprechen ist auch so ein Stichwort. Dieses, du hast eben auch gesagt, so Genitalbereich, und dann hast du auch da unten verwendet tatsächlich.
Ja.
Da hast du mir ja auch erzählt vorab, dass das so ein Begriff ist tatsächlich, den auch wirklich Erwachsene verwenden, den ich jetzt tatsächlich so mehr im Kinderbereich vermutet hätte, muss ich gestehen. Woher kommt das? Warum ist das so? Und wie kriegen wir das endlich mal weg, dass wir mal vernünftig über das reden, was wir haben und was uns angeht und was wichtig ist und schön ist.
Also das ist eine Riesenfrage, die du jetzt stellst. Da kann man ja Bücher drüber schreiben, das tun ja auch Leute. Wer wirklich wissen will, woher kommt, kommt es unter anderem, der kann ja Vulva lesen von Mithu Sanyal. Der oder die kann es lesen. Also das ist die kulturgeschichtliche Beschreibung dessen, weil es geht ja darum, dass Sexualität im Allgemeinen als so negativ, tabuös betrachtet wurde, besonders seit der Eintritt der Kirche, also diese Heirat und Keuschheit und so weiter. Ich muss es sehr kurz versuchen zu beschreiben. Und da ist so besonders die Frau auch nach unten gedrückt worden in ihrer Lust. Und wenn das so die grundlegende Melodie ist, die in einer Gesellschaft spielt, dann ist doch klar, dass wir kleinen Kindern nicht beibringen möchten, was da unten los ist. Da werden, wenn überhaupt, nur Ekelbegriffe verwendet oder verniedlichende Begriffe, wogegen es in anderen Kulturen, also vor 2000 Jahren oder sowas, das weibliche Genital, Vulva und Vagina, diesen Unterschied wissen übrigens auch nicht viele, Vulva außen, VaginaInnen, dass das als göttlich, also das ist ja immerhin auch der Ort, wo wir alle herkommen. Also wir werden daraus geboren. Da gibt es so viele Dinge zu sagen, aber wenn du fragst, warum ist es so, dann gibt es Studien, die zeigen, dass das Erste, was getan werden sollte, ist, dass wir Worte finden. Begrifflichkeiten, weil dann kann sich eine Entsprechung im Gehirn dazu bilden. Und es gibt sehr interessante Studien, dass die Jungs oder Männer besser Bescheid wissen, wie die weiblichen Genitalien heißen, als die Frau selbst. Das war so eine Studie bei unter 16-Jährigen oder sowas, also unter Teenagern. Und die Frauen kannten sich selbst nicht. Und meine Masterarbeit? Das genitale Selbstbild der Frau, also wie empfinde ich mein eigenes Genital? Da habe ich jede Menge Studien genannt. Ich kann kurz sagen, wer es wirklich lesen will, weil da ist auch die Kulturgeschichte ja kurz geschrieben. Das heißt, das genitale Selbstbild der Frau und dann Henning dazugeben und ist es frei lesbar im Netz. Es beginnt mit dem Wort. Man passt auch besser auf die Lieblingspuppe auf, ja, die man kennt, ja, liebt, wie heißt sie, aber liebt. Haha, welche Frau liebt denn schon ihr Genital? Sehr kleine Frauen, weil 7-Jährige, 8-Jährige haben längst schon gelernt, dass es Ei ist da unten.
Ja, es sind ja auch nicht nur die Begrifflichkeiten, irgendwelche Begrifflichkeiten, sondern es ist ja auch so, ja, es gibt ja schöne Worte dafür. Ja? Ja. Und ich meine, Vulva ist auch schon ein Wort, was einfach schön klingt. Ja, das ist was anderes, als wenn wir von einer Scheide sprechen oder so.
Ja, ja, oh Gott, ja. Weißt du was, ich muss dir gerade was erzählen, weil es hat, ich nenne keine Namen, aber eine Freundin von mir, sie hat eine Tochter, die genau gerade in der Schule ihre erste Aufklärung hatte. Und sie ist nach Hause gekommen und hat stolz erzählt, dass es Schamlippen heißt bei der Frau. Nun ist die Mutter mit mir im engen Kontakt, wir arbeiten zusammen. Und sie hat dann ihrer Tochter gesagt, das sei nicht, vielleicht nicht der einzige Ausdruck, hat sie erst versucht, also auch ein schlechter Ausdruck vielleicht. Die haben gestritten drüber und die Tochter hat am Ende der Mutter nicht geglaubt. Also das, was die Lehrerin gesagt hat, ist richtig. Und dann du hast ja gefragt, wie ändern wir das? Die Lehrerin in der Schule oder der Lehrer, der das hier alles unterrichten muss, also Sexualität, steht da mit seiner eigenen Meinung und mit seiner eigenen Erfahrung oder mit ihrer Erfahrung und mehr ist nicht. Mhm. Es gehört nicht zum Lehrerstudium, das zu lernen. Und wenn sich was ändern muss, dann muss es politisch anders gewollt sein. Es müssen Gelder dafür gefunden werden und es muss Teil des Studiums sein. Dann hat diese Person in der Schule auch eine Chance und bringt nicht den kleinen Mädchen bei, dass es ein Jungfernhäutchen gibt, was platzen und bluten muss und das alles Schamscham heißt bei ihr. Das heißt ja nicht Schambeutel, sage ich immer. Die Männer haben an ihren in ihren Säcken, hätte ich fast gesagt, also deren Beutel, die sind genau embryologisch gesehen aus dem gleichen, das ist das gleiche Gewebe wie der Frau, diese Venuslippen, wie ich sage, oder äußere Lippen, dicke Lippen, dünne Lippen, wie man das sagen möchte. Ja. Aber Vulva-Lippen, Lust-Lippen hört sich doch viel besser an als Scham-Lippen.
Ja, auf jeden Fall. Und aber weil du die Schule erwähnst, da gab es ja vor kurzem tatsächlich auch mal so einen kleinen Lichtblick, einen Fortschritt in Sachen Lehrbüchern. Es ist in den Lehrbüchern, in den neuesten Lehrbüchern jetzt die Klitoris als eigenständiges Organ angeführt, oder? Ja. Sage ich das richtig?
Richtig. Das ist richtig. Ich hatte mit einem Professor darüber gesprochen, weil er hat nämlich selber, also für sich einfach, keine offizielle Studie, aber er hat für sich geschaut, wie sieht es in Lehrbüchern aus? Und er hatte nämlich vor einem Jahr etwa nichts gefunden, wo es richtig abgebildet war. Mhm. Und jetzt, das hat sich geändert, das stimmt. Und das war wirklich auch Zeit, muss man sagen.
Genau, im 21. Jahrhundert, im Jahr 2022, sind wir dann endlich soweit. Juhu.
Ja, juhu, genau. Es freut mich sehr. Nein, wirklich, weil, weißt du, die Frau ist jetzt auch im Buch drin. Ja, ich kann nur fragen, warum eigentlich sollte die da nicht sein? Und diese Idee, wenn der Mann was hat, was beweglich ist, sich anschwellen kann und mit dem man aktiv was machen kann, wieso soll die Frau denn da nichts haben? Sie hat ja was. Und das ist es. Diese beiden Organe, Penis und das Klitorisorgan, die können genau das Gleiche und sind aus genau dem Gleichen entstanden im Mutterleib. Also das ist, die sind auch fast gleich groß. Also das ist einfach Zeit, dass das klar und deutlich gesagt wird.
Unbedingt. Ann-Marlene, lass uns mal einmal in das Alter der Wechseljahre rüberspringen. In die Hormonwelt abtauchen sozusagen.
Ja.
Es ist ja so, dass in den Wechseljahren mit der Menopause das Östrogen uns immer mehr abhanden kommt. Und eine der Folgen ist ja, dass die Haut und eben auch die Schleimhäute austrocknen. Das ist ja, ja. was für den entspannten Sex jetzt nicht gerade förderlich ist. Aber was die meisten Menschen nicht wissen, ist, es gibt zwei Arten von Flüssigkeiten, die in der Vagina produziert werden. Und es sind nicht beide davon betroffen. Klärst du uns bitte auf?
Das hast du ja so toll gerade ausgedrückt.
Dankeschön.
Da wären wir doch wieder bei deiner Anfangsfrage. Was wissen die Leute nicht? Weil wenn man denkt, also diese Feuchtigkeit, das ist nur durch Hormone. Es sind Hormone, die das regeln. Und die werden eben weniger, dann ist es ja vorbei.
Genau.
Ich trockne aus in der Menopause und jetzt hat der Sex weh, dann spanne ich an, dann tut es noch mehr weh, okay, dann kann ich keinen Sex mehr haben. Nee, das stimmt nicht. Es gibt die natürliche Lubrikation, also das mit den Hormonen, das ist wie, könnte man sagen, eine natürliche Grundgegebenheit. Das ist einfach gewissermaßen bei jungen Mädchen fast immer feucht und bei älteren Frauen weniger feucht. So, aber diese andere Lubrikation, die durch Erregung entsteht.
Entschuldige, Lubrikation heißt, dass Flüssigkeit austritt.
Befeuchtung.
Danke.
Ja, genau. Lubrikation, Lubrics. Das ist ja die Befeuchtung und das, ich will es nicht kompliziert erklären, aber man könnte sagen, durch das Anschwellen der weiblichen Genitalien entsteht ein Druck und da wird dann so, es ist Blut in Wirklichkeit, also da wird was durchgedrückt und dadurch ist so eine natürliche erregte Befeuchtung da. Und die ist, wie die ist. Die ist auch mit 80 da. Man muss also quasi nur erregt genug sein. Aber, und das will ich jetzt betonen, wenn es um die Wechseljahre geht, und ich war selber betroffen, sage ich jetzt auch, hat ganz selten nur ausgereicht. Es war trotzdem, wenn erst der Schmerz da ist und es beginnt ein bisschen, man spannt ein bisschen an und dann, ich kann nur sagen, ich konnte mich entspannen, ich weiß, wie ich atmen muss, ich weiß, wie ich mich errege und ich wurde diesen Schmerz definitiv ganz, ganz lange nicht los. Es war wirklich schwer und ich habe dann, also kein Wunder, und das hier ist kein Werbegespräch, ich arbeite mit Vagisan zusammen und da habe ich was entdeckt, was mir hilft.
Ja.
Und das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich arbeite gerne mit denen zusammen. Man kann vieles für Geld sagen, ich sage nichts, was ich nicht meine. Und das mit der Befeuchtung ist wirklich in ab einem gewissen Alter wichtig, dass man zusätzlich mit Dingen eincremt oder nachhilft, sage ich nur. Es sei denn, du hast grandiosen, frisch verliebten, geilen Sex. Jeden Tag, wenn du Sex hast. Immer der Geile. Und das hat kein Mensch.
zum Thema Grundflüssigkeit gibt es in Kürze eine Folge. Ich habe mit Professor Dr. Bühling nochmal gesprochen. Ihr habt ihn in der letzten Folge schon gehört zu einem anderen Thema. Und wir haben auch über das Thema Scheidentrockenheit und was man da alles tun kann. Und da kann man ganz schön viel tun, haben wir gesprochen.
Ja.
Kommt in Kürze, könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und zu der zweiten Flüssigkeit dann, wo das ist wahrscheinlich jetzt für viele Frauen, die das hören, glaube ich, so ein Aha-Effekt, so ein guck mal, das ist ja cool, das ist ja super, die ist immer da, die kann immer kommen. Und was können wir denn tun, Ann-Marlene, um das zu fördern?
Ja, das ist ganz, ganz, das ist ja die Frage denn. Da muss ich vorweg sagen, dass wenn man nicht besonders feucht ist, also nicht gut erregt ist, dann kann es leider dummerweise oft dran liegen, dass der Sex, also die Choreografie des Sexes, oft so ist, dass es auf männliche Prämisse aufläuft. Also ich weiß auch, dass Frauen mit Frauen schlafen, aber die meisten Menschen sind ja hetero oder vielleicht bi, aber hetero. Und interessant ist, dass diese Studien, wenn Frauen mit Frauen schlafen, ganz andere Ergebnisse liefern. Bessere Erregungen, auch mehrere Orgasmen und so weiter. Es scheint quasi, sobald ein Penis mit im Spiel ist, das muss ich brutal sagen, absolut nicht nur ein feministischer Gedanke. Es ist einfach so, wenn Mann und Frau Sex haben, geht es oft darum, dass der Penis schnell rein und raus geht und er kommt. Und dann, das heißt, wir müssen erstmal lernen, was zu wollen. Frau muss lernen zu sagen, ich brauche jetzt das oder ich brauche jetzt jenes oder entweder sagen oder auch tun, Hände mit ins Spiel bringen oder diesen anderen Schnellstoß-Sex, wie ich ihn nenne, stoppen und sagen, können wir mal kurz warten oder weil und viele Frauen machen einfach mit.
Ja.
Und dann, das ist also und dann das, was eh lief und dann ist es nicht erregend, sie sind quasi unerregt. Und das geht, wenn man jünger ist, aber es geht nicht mehr, wenn man nach der Menopause ist.
Ja, und dann fängt diese schlimme Spirale an, dass die Frauen sich zurückziehen, weil es schmerzt, dass die Beziehung wahrscheinlich beginnt zu bröckeln dadurch.
Auch.
Und natürlich.
Weißt du, ich muss mal ganz schnell was sagen, weil ich habe, da gibt es ja auch Studien, die Dinge belegen. Und meine Masterarbeit, die ich schon erwähnt habe, da habe ich ja eingeteilt in Leuten, in drei Gruppen. Ich hatte ja viele Teilnehmerinnen, das waren nur Frauen, die mir so folgen und meine Inhalte auch lesen und so weiter. Und deswegen könnte man sagen, vielleicht sind die sexpositiv. So schien es auch in den Ergebnissen, die waren positiv alle. Die Frauen waren positiv eingestellt. Ich hatte aber dann die Idee, oder vielmehr mein Professor, wir teilen die jetzt ein in drei Gruppen. Ich wollte ja vergleichen, ein gutes genitales Selbstbild und Gefühl und ein schlechtes. Wir konnten die schlechten nicht finden, weil die waren bei mir nicht dabei. Aber wir haben eingeteilt in spitzenmäßig gutes Selbstbild, mittelgutes und das wenigst Gute, aber immer noch Gute. Mhm. Und siehe da, ich habe auch nach Schmerzen gefragt, deswegen komme ich gerade drauf, erschreckend war, dass jede zweite Frau, egal in welcher Gruppe, irgendeinen Schmerz beim Sex hatte.
Oh wow.
Und das andere Interessante war, die starken Schmerzen waren alle bei der Gruppe mit dem wenigsten, wenig guten Selbstbild. Und in der Gruppe von Frauen, die wirklich ihr Genital kannten und mochten, riechen, schmecken da und so weiter, da gab es keine starken Schmerzen. Also und die Ergebnisse waren hochsignifikant. Also es hat was zu sagen. Wie findest du deinen eigenen Körper und das eigene Genital irgendwie finden? Wörtlich anfassen, spüren und so weiter hat einen größeren Einfluss auf den Sex als das allgemeine Körperbild.
Also
deswegen,
das
ran ans Genital.
Wollte ich gerade sagen, die ganz große Botschaft von dir ist dann jetzt auch hier in dieser Podcast-Folge, beschäftige dich mit dir,
Ja. Schau
dich an, fass dich an,
Ja. Bereite
dir selber Lust,
Genau. Lern
dich kennen und tu das für dich.
Ja, absolut. Das ist einfach wieder das A und O, das mit der Lieblingspuppe. Ich will ja nicht meine eigene Puppe sein, aber sinngemäß, wenn ich mich liebe, sehe, wie ich gebaut bin und ich kenne jede kleine Ecke meines Körpers und ich habe mich angefasst, ich spüre, oh, das tut mir gut, das ist weniger gut und so, desto besser kann ich beim Sex mit jemand anderem Einfluss nehmen und steuern und nicht nur mitmachen.
Du hast eben gesagt, kurz vorher, du weißt, wie du dich entspannst. Da fällt mir das Thema Beckenbodentraining ein.
Ja.
Das hört man ja auch immer wieder. Bringt das was? Ist das gut?
Ja, also ganz klar, aber da muss man auch eine Differenzierung machen. Also es ist immer richtig gut, den Beckenboden zu kennen, weil, also es ist nicht der Beckenboden, sondern viele Beckenbodenschichten. Und die füllen quasi den, ich hätte fast gesagt, den ganzen Unterbauchbereich aus. Also da wird alles Mögliche wird gehalten, die Blase, die inneren Organe und so weiter. Aber vor allem auch liegt ja die berühmte, wie wir jetzt wissen, große Klitoris, wo nur die Erbse rausguckt und der Rest sich innen befindet. Das liegt mitten in diesem Beckenbodenbereich. Ich könnte also theoretisch, wenn ich hier sitze, ich jetzt einfach und meinen Beckenboden anspanne, loslasse, habe ich gerade gemacht, dann spüre ich auch, dass ich einen kleinen Erregungsreflex auslösen kann.
Mhm.
Ich sitze jetzt nicht hier und werde geil, aber was ist es? Die Durchblutung steigt sofort und dann geht eine Meldung ins Gehirn, bei ihr steigt gerade die Durchblutung am Genital und das schaltet rüber zu Lust.
Mhm.
Also kann ich gezielt als Mann und als Frau meinen Beckenboden im Einsatz haben und kann mir Lustgefühle machen. Und das Zweite, was man dazu sagen muss, und das ist viel kürzer, das ist, die Leute missverstehen es und lernen, den anzuspannen. Genauso oft geht es aber leider darum, dass wir lernen, den zu entspannen. Weil dieses, wenn man wirklich das macht, oh, ich mache es 100 Mal, so, da wir eh schon angespannt sind, den Kiefer zusammenbeißen, mit der direkten Leitung rein in den Beckenboden, spannt man eigentlich den ganzen Tag den Beckenboden an. Der ist meist überspannt und muss entspannt werden. Dann fließt auch wieder Blut, alles wird entspannter, wirklich wörtlich entspannter im Körper. Also geht es um weg aus dem Stress und wenn überhaupt trainieren, den kraftvoll zu machen und loslassen zu können.
Ich muss aber, wenn ich das jetzt selbst auch mit ausprobiere, ich muss ja erst anspannen, um entspannen zu können.
Na, ja, ja, und du kannst nicht anspannen, wenn er schon angespannt ist.
Ja, ja,
weißt du,
ja,
was ich meine? Dann versuchst du den hochzuziehen, aber das sitzt schon oben im Anschlag wieder. Das ist der berühmte Fahrstuhl, den viele kennen aus der Geburtsvorbereitung und so. Ja, das, wenn jemand sagt, ich kann den da nicht hochziehen, ist es meist, weil er schon oben ist.
Also mit dem Beckenboden dürfen wir uns auch beschäftigen und wirklich dann eben auch mit der Entspannung vor allem. Entspannung ist auch ein Stichwort für ein Thema, wo ich dich noch nachfragen wollte, Yoni-Massagen. Man hat vielleicht einige der Hörerinnen auch schon gehört oder darüber gelesen. Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen? Das ist ja so eine Art der intimen Massage. Wie funktioniert das und was hältst du davon?
Ja, das ist interessant. Ich empfehle tatsächlich einigen Klientinnen, wenn die so weit sind, sich so eine tantrische Massage geben zu lassen oder eine Yoni-Massage. Und das ist ja, also ich mache es ja nicht, ich fasse niemanden an, aber ich habe selber welche bekommen. Und das ist unglaublich, wie viel Spannung da sitzen kann in der Vagina. Also da, wie gesagt, wir spannen alles an, wir ziehen alles hoch. Und jetzt weiß ich, also vermute zu wissen, wie viele Leute denken, oh nein, ich lasse doch, um Gottes Willen, ich kann doch nicht jemand da reinlassen und jemand, den ich nicht kenne, soll jetzt da drücken und tun. Interessant ist, wenn es als Massage angeboten wird, dann passieren diese Dinge eher, als wenn ich bei Physiotherapeuten, die darin ausgebildet sind, also auch vaginal Druck zu lösen, dann ist es ja plötzlich medizinisch, ärztlich, das lasse ich denn zu. Also es sind große Unterschiede auch und eine Massage ist, also ob ich was gelöst bekomme oder ob ich eine lustvolle Massage bekomme, die auch löst. Ja, das ist was anderes, aber es ist einfach, das Problem ist, dass der Bereich tabu ist. Das unten. Also ich halte wahnsinnig viel davon, weil das ist unser angespanntester Bereich. Also das ist die Mitte des Körpers und wir rennen immer im Anschlag durch die Gegend, eigentlich im Fluchtmodus. Also wenn man jetzt das Nervensystem anschaut, das ist nicht das entspannte Gefühl am Feuer sitzend, sondern ich laufe von Tigern weg. Heute sind es nur keine Tiger, sondern andere Art von Druck oder Job oder whatever.
Du sagst auch, gerade wenn wir vielleicht jetzt hier so mit der Menopause in so eine Phase rutschen, wo das mit dem Sex aus unterschiedlichen Gründen vielleicht schwieriger wird, ist das tatsächlich eine Variante, wo man sagt, hey, probier das mal aus. Geh da mal hin und lass dich mal richtig entspannen und spüre dich mal richtig. Also ich habe das noch nicht ausprobiert, finde das aber auch sehr spannend, muss ich gestehen. Du sagst ja, mach ruhig.
Ja, weißt du was, ich sag das wirklich, mach ruhig, aber man muss so weit sein, weil man soll nicht über die eigene Grenze gehen. Und jetzt kommt's ja rein, ich weiß es. Oh, traue ich mich? Und was ist da? Und wie? Und jetzt kann ich tatsächlich mal eben eine gute Mitteilung machen, weil in meinem eigenen Podcast, der Ach komm heißt, mit Redaktionsnetzwerk Deutschland, da sitze ich ja mit Caroline Burchardt und spreche über Sex einmal pro Woche. Und wir haben für, was ist denn heute, gestern kam die erste Folge, wo wir mit so einer ganz tollen Frau Dania Koch sprechen, die sowas macht. Und da ist es mehr in therapeutischer Hinsicht, sie ist auch Traumatherapeutin. Und nächste Woche, Donnerstag, also geht es um diese Massage. Auch um Massage des Penis, aber also Lingam und Yoni-Massage. Und da kann man dann reinhören. Und wenn das hier von dir, dein Podcast erscheint, dann ist es vielleicht eine Woche später, müsst ihr zwei Wochen zurückrutschen, um das zu finden. Und die heißen so, dass man sie erkennt. Berührungskunst und sowas und Genitalmassage, das findet ihr. Dann also Caroline, sie hat gesagt, oh, das konnte ich mir noch nicht vorstellen. Nach den beiden Gesprächen hat sie gesagt, meine Güte, bin ich neugierig. Das will ich auch. Du warst da fortschrittlicher, du warst ganz vorne in den Schuhen. Du hast gerade gleich gesagt, das findest du interessant.
Ja, ich habe mich auch schon so ein bisschen damit beschäftigt, muss ich gestehen. Ja, okay. Aber es ist tatsächlich auch ein Thema, was ich auch schon länger vor mir herschiebe, weil es kostet einfach, wie du sagst, es kostet Überwindung, ne? Das zu tun. Also da bin ich auch das beste Beispiel für.
Es kostet, das ist das Interessante. Und die Überwindung, die kann ich versprechen, die ist nur im Vorher. Wenn man zu guten Leuten geht, dann verschwindet das alles, sobald man da steht. Weil die kleinen behutsamen Vorgespräche, die Dusche, was weiß ich, also zum Beispiel die Dusche, um den Alltag abzustreifen und so. Einfach auch, dann fühle ich mich sauberer. Also die passen auf alles auf, nicht schrille Beleuchtung, vielleicht ein bisschen Musik. Also alle Sinne, ihr werdet das im Podcast hören können, alle Sinne werden betätigt und du vergisst, dir Sorgen zu machen, wenn du erst da bist. Weil dein ganzes Sinnessystem so gestreichelt wird, dass du, also ich sag dir mal, ich sag's andersrum. Ich hatte bei meiner allerersten Tantra-Massage, da musste ich nämlich eine Massage machen lassen, weil ich entscheiden musste, ob ich das Institut empfehle. Für Klienten. Da wollte ich wissen, mit wem habe ich da zu tun. Wir haben vereinbart, da ich ja eine professionelle Begutachtung war, dass sie mich genital überhaupt nicht berührt. Ich kann nur sagen, habe ich mich geärgert. Wenn der ganze Körper durchblutet wird und liebevoll, ohne Wertung und ohne Sex, Mann, Frau, alles Mögliche, dann ist der ganze Körper einfach so am Vibrieren, dass ich da lag und dachte, meine Güte, wieso habe ich das gesagt, dass sie mich so und so da auch nicht berühren darf? Und es ging nicht darum, oh, ich will kommen, ich bin geil. Das war einfach total komisch, diesen Bereich auszulassen.
Und das ist aber dir passiert, die du da ganz offen bist und sich auch schon das ganze Leben mit dem Thema beschäftigt. Also ich meine, da sieht man ja mal dran, das ist ja wirklich ein gutes Beispiel jetzt, wie wir funktionieren.
Ja. Ja, das war, genau, ich wollte vorsichtig sein und ja, und es gibt immer wieder dieses Jahr die tantrischen Institute, das ist ja also übrigens seit dem neuen Prostitutionsgesetz sind alle tantrische Institute Puffs, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Ja, ja, aber allein der Wortlaut bedeutet, dass das war ein Riesenproblem in der Branche, dass als dieses Gesetz kam. Und das ist das eine und das andere ist, ja, es gibt auch da natürlich schwarze Schafe, wo Männer hingehen, um einen Höhepunkt zu kriegen, wenn man das denn negativ bewerten möchte. Also dann, aber generell geht es bei der Massage und auch bei der Yoni-Massage darum, dass die Person, die massiert wird, also die Frau, die da jetzt liegt, nichts muss. Sie darf sich komplett fallen lassen und wird nicht nur am Genital berührt, sondern liebevoll gehalten. Und überall berührt, zum Beispiel auch auf dem Kopf, der wird ja auch immer ausgelassen bei Massagen. Also es ist was Ganzheitliches und das versuchen wir in unserem Podcast da zu zeigen, oder weil ich mache ja diese Massage nicht, aber Daria Koch schon. Und das war gut gelungen, haben wir im Nachhinein gemerkt.
Das ist super.
Hat echt inspiriert.
Das ist ein super Tipp. Und du hast eben auch gesagt, man muss zu guten Leuten gehen. Jetzt sag doch mal, wie findet man eine gute Yoni-Masseurin oder einen Yoni-Masseur?
Ja, und das ist eben schwierig, weil man weiß es ja nicht, weil kein Mensch drüber spricht. Also erstens muss man auf die Webseite gucken, welche Ausbildung haben die Personen. Und es gibt Leute, die haben Talent und brauchen eine kurze Ausbildung und sind dann gut. Aber ansonsten würde ich wirklich behaupten, es geht um Erfahrung. Und wenn man zum Beispiel bei Daria schaut, hat sie Erfahrungen, das ist auch wichtig, im Traumabereich, im therapeutischen Bereich und. Weil, wenn du so sensible Stellen berührst, kann es auch bei Leuten, die unangenehme Sachen erlebt haben, das hört sich fast gefährlich an, ein Trauma reaktivieren, aber ich sage es trotzdem so, ein guter Therapeut würde es merken und wenn die Leute beginnen, unruhig zu werden, wird gestoppt, gesprochen und so weiter. Also das wäre gut, wenn es eine breit aufgestellte Person ist mit guten Ausbildungen und man kann vielleicht Sexualtherapeuten anschreiben und um einen Ratschlag bitten, wo könnte ich hingehen in meiner Stadt. Es gibt ja auch den Tantra-Verband, da kann man gucken, wo gibt es in meiner Stadt Leute, die da den Siegel der Güte bekommen haben, ich das so sagen. Das ist wirklich schwer.
Das ist ein guter Tipp, ja. Vielleicht ist das ja auch mal ein Thema für noch eine Podcast-Folge für euch.
Ja, stimmt. Wahrscheinlich, ja, aber vielleicht baue ich die Frage. Die zweite Runde haben wir nämlich noch nicht aufgenommen. Das nehmen wir am Montag auf. Da baue ich die Frage ein.
Ja, sehr gut.
Wie sie es empfehlen würde, wie findet man es raus? Und weißt du, ich wusste das ja damals, als ich viel, viel mehr mit Klienten gearbeitet habe, nichts anderes gemacht habe, jahrelang. Da wusste ich, wer arbeitet wo und wo kann ich Leute hinschicken. Aber das Ding ist, da wechselt oft das Personal. Und dann weiß ich unter Umständen nicht. Wenn ich jetzt die Chefin kenne, rufe ich an und sage, wen würdest du empfehlen? Es geht um den und den. Klienten oder die und die Klientin. Und dann findet man das. Aber das ist eine, es ist eine wirklich wichtige Aufgabe. Ja. Ich kann nicht einfach Klienten irgendwo hinschicken.
Und weißt du, was mir auch gerade noch auffällt?
Ich weiß,
wir haben von.
An wen sie kommen. Da arbeiten ja oft 10, 20 Leute.
Ja, das ist dann natürlich wirklich schwierig. Ja. Mir fällt gerade auf, wir haben auch eben die ganze Zeit über Yoni gesprochen. Das ist so ein schöner Begriff auch, finde ich, ne, für das weibliche Genital, weil wir vorhin auch über Begrifflichkeiten sprachen. Ja. Also die Sprache ist da eigentlich auch recht vielfältig, da, wenn man sich da mal mit beschäftigt.
Ja, es ist ein alter Sanskrit, also indischer Ausdruck. Und das gilt, also Yoni bedeutet beides, Vulva und Vagina. Mir gefällt schon auch, dass die unterschieden werden. Aber als ein Wort ist das ein gutes. Aber viele Leute mögen das Wort nicht. Die finden das dann zu esoterisch. Oder und auch der Lingam, der Penis. Also viele Leute finden es nicht gut. Aber der hört sich eigentlich schön an. Ne? Ich finde, der schwingt so schön. Dann haben Leute vorgeschlagen, Vulvina. Von das hat Ella Berlin in also das ist Vulva und Vagina, aber das finden Leute, das ist den verniedlichend. Also was man macht, kann es falsch sein.
Ja, es ist ja gut, wenn es mehrere Varianten gibt. Ne? Solange das Gegenüber weiß, wovon ich spreche, kann ich ja da auch selbst ein bisschen auswählen. Also ja, ich mag den Begriff Yoni sehr gerne.
Ja, das ist doch toll. Und weißt du was, es ist wie ein Witz, aber es ist kein Witz. Nach einem Vortrag zum weiblichen Genital, den ich unter Gynäkologen in Hannover gehalten habe, da kam mein Vater auf mich zu und hat gesagt, die kleine Tochter von seiner Freundin, die war 4, sie nennt das Popo vorne. Und da kann man dann drüber lachen oder nicht. Also weil Popo, da kommt ja was Braunes raus, was riecht. Ja. Also das hat nicht so viel mit dem Geschmack und dem Geruch und dem Empfinden vorne zu tun. Also aber für mich heißt das einfach Popo vorne. Wenn ein kleines Mädchen das sagt, dann habe ich die Chance, mit ihr zu sprechen darüber und sie nicht falsch zu machen, aber schön finden, dass sie das so entspannt sagt und dann überlegen, wie wir das sonst noch nennen könnten.
Ja, das wäre ein Ansatz, genau. Und da sind wir vielleicht auch beim Thema Spielen. Ich habe es in der Ankündigung schon gesagt, du bist dabei, den Markt der Gesellschaftsspiele in Sachen Sex so ein bisschen auf den Kopf oder wo auch immer hinzustellen. Du hast 2 Spiele entwickelt und das eine ist ein Gesellschaftsspiel, in dem es darum geht, tatsächlich etwas zu lernen über Sexualität.
Ja, das ist so, dass also das Lust von beiden Spielen und das spielt man auch in der Gruppe und da geht es so um auch so Einschätzungen, man muss die andere Person 4, 5 Leute spielen, denn da muss ich gucken, was glaube ich, wie diese Person, das sind auch so Fragen wie, ich fühle mich auch ungeduscht wohl und dann müssen wir einschätzen, ob diese Person mit so kleinen Steinchen, wie sehr diese Zusage zustimmt. Das war jetzt nur Hygiene, aber es gibt natürlich auch, wie viele Männer, es gibt so Wissensrunden, wie viele Männer leiden unter erektiler Dysfunktion oder wo ist das Zungenküssen auf dem Bahnhof verboten oder. Immer mit einem kleinen Zwinker, aber die wissenschaftlichen Tatsachen sind alle richtig, die Antworten stehen ja da. Und dann gibt es die tolle anonyme Runde, die ist wichtig, da weiß man wirklich nicht, wer was sagt. Und ich gebe gerne ein Beispiel, weil das war für mich echt aussagekräftig, als wir Probe spielten, meine Assistentin, ihr Mann und mein Mann und ich. Und dann zog ich die Aussage, ich habe schon mal einen Orgasmus vorgespielt und legte das in die Mitte, also die anonyme Runde heißt das, jetzt sollen alle sich dazu äußern, für sich. Habe ich da vorgespielt oder nicht? Und zwar heimlich mit einem Ja- oder Nein-Klotz. So ein kleines Spiel-Ding. Wie heißt das auf Deutsch?
Spielstein?
Genau, ein Spielstein. Auf Dänisch heißt es Breck. Ja, dann stellt man das dahin und es lagen 2-mal Ja und 2-mal Nein. Woraufhin meine Assistentin meinte, wie immer, die Frauen spielen vor und die Männer nicht. Und es war ja anonym. Ich wusste, so ist es nicht, weil ich habe nie vorgespielt. Ja, die musste ich ja gar nicht. Ja. So. Und die sah es sofort in meinem Gesicht. Was? An Marlene, sie mappte mein Gehirn und meinte, An Marlene hat nicht vorgespielt und guckte die beiden Jungs an und wusste, einer von denen war es. Jetzt kann man ja überlegen, ob man da was sagt oder nicht. Aber man musste gar nichts sagen, weil einer der Männer, ich versuche jetzt wirklich nichts zu sagen, einer der Männer meinte sofort, ja gut, Das war vor 7 Jahren, ich war sturzbetrunken und ich wollte, dass der schlechte Sex aufhört. Vorgespielt hat also ein Mann. Aber das ist, also das Spiel ist gemacht, um zu lachen und auch ein bisschen, doch ein bisschen was rauszufinden über die Mitspieler und Mitspielerinnen. Und das scheint zu klappen. Man kann es auch sehr gut mit Teenagern spielen. Die erzählen plötzlich los, habe ich mir berichten lassen.
Spannend. Wahnsinn. Also sehr, sehr spannend. Ja, das ist spannend. Das heißt, ach was?
Ja, das heißt, ach was. Und weißt du was? Das ist wieder dieses, was weiß man über Sex, weil es ist wirklich oft, ach was, wie, ist wirklich. Und das ist entspannt und lustig einfach. Und was immer passiert, immer wieder, das sagten die Leute auch bei meinen Büchern, wenn man erst beginnt, irgendwas zu lesen oder andere Berührungen zu haben, damit so ein Spiel zum Beispiel, dann fallen die Masken ganz schnell. Und wenn eine Person ein bisschen was sagt, dann merken die anderen, oh, das sage ich jetzt auch. Und plötzlich gibt es ganz tolle Gespräche. Das habe ich mir gewünscht bei dem Spiel.
Und das, genau. Und das zweite Spiel ist ein Paarspiel.
Ja, und das ist, genau, das spielt man nur zu zweit. Und ob die Leute, also man sagt ja Sexspiel, aber ob die Leute Sex haben oder nicht während des Spiels, das ist nicht mein Interesse gewesen. Ich wollte, dass Leute sich emotional annähern. Also immer wieder so ein bisschen, die Fragen sind so spezielle Fragen, die Intimität fördern. Also wirklich mit den Augen Intimität fördern. Also das sind Fragen, wo ich, oh, muss ich wirklich jetzt, was ist für dich meine schlechteste Eigenschaft? Also das geht wirklich so ein bisschen ran ans Eingemachte. Aber die Antworten werden immer mit so einer kleinen Eieruhr gemacht, nur eine Minute. Mhm. Also man kommt nicht in Streiten, das artet nicht aus. Und in der letzten Runde geht es dann eben um Berührungen. Und die sind eine gefühlte Minute. Ich will, dass die Leute in Kontakt kommen und beginnen, sich zu berühren und was sie dann nach dem Spiel machen. Einige schreiben mir das, aber ich will es doch eigentlich gar nicht wissen. Das müssen die Leute selber wissen. Aber es ist ein erotisches Spiel, sage ich denn. Das heißt doch, doch, doch.
Sehr schöner Name auch. Also beides ganz spannend. Beides findet man auf deiner Website und die habe ich vorhin auch schon genannt, doch-noch.de, um das nochmal zu sagen. Und da finden wir auch den Podcast wahrscheinlich, ne, von dem du gesprochen hast.
Ja, genau. Weil ich hatte ja auch einen bei Spotify, da haben wir 12 Folgen oder so gemacht. Den findet man auch immer. Aber der, den ich jetzt die ganze Zeit meinte, ich verwechsel das ja immer selber. Ne? Ach was ist das Spiel? Ja. Aber ach komm, ist der Podcast. Ja. Ich muss mich immer sehr konzentrieren, das richtig zu sagen. Also das findet man da, weil ich habe damals die Folgen da reingebracht. Jetzt mache ich so viel, dass ich das gar nicht mehr alles auf die Webseite tun kann. Man findet den und dann kann man den googeln. Man findet ihn auch direkt bei RND. Man findet ihn auch bei Spotify. Also der ach komm, mein Name und ach komm und dann kommt es. Oh Gott, war das jetzt sexuell? Es
kommt. Ein schönes Wortspiel, ein erotisches Wortspiel. Ja. Genau. Liebe Ann-Marlene, ich könnte noch lange mit dir weiter plaudern. Ich finde das sehr spannend, aber jetzt läuft uns tatsächlich die Zeit hier ein bisschen weg. Wir wollen die Folgen ja auch nicht zu lange machen. Zum Abschluss, dieser Podcast hier, der heißt ja Crazy Sexy Wechseljahre, so wie ja auch mein Buch heißt, das ich geschrieben habe.
Ja.
Was findest oder fandst du an dieser Lebensphase crazy und was vielleicht tatsächlich auch sexy?
Also crazy fand ich, dass ich crazy war. Also das war wirklich scheiße. Ich bin schon manchmal crazy und flippe aus und habe mich nicht wirklich im Griff, wie ich es gerne hätte. Aber da, das war top, mit 10-mal so schlimm. Top, die Wette kriegt. Also das war, ich fand mich unmöglich manchmal. Und ich hatte Raserei, Tobsuchtanfälle und so weiter. Das war wirklich crazy. Und ich kann jetzt nur sagen, ich habe mich längst schon beruhigt, weil ich bin, das war in den Wechseljahren. Also aber danach, nachdem die Hormone dann so umgestellt waren, also in der Menopause, wo ich jetzt bin, bin ich diesbezüglich die Ruhe selbst. Das hat sich komplett umgekehrt.
Mhm, das ist
und sexy finde ich nicht so viel in der Zeit. Meine Herren, also wenn der Körper so spinnt und der Busen tut weh oder also das ist ja so ein Wechseln zwischen ob jetzt Progesteron oder Östrogen gerade in Überhang ist, wechselt das. Entweder hat man diesen Schmerz im Busen oder man hat die Schwitzanfälle und. Ich fand das unfassbar unsexy die ganze Zeit, weil mein Körper mit mir umgegangen ist, also gesponnen hat er und mich reingelegt. Immer wieder.
Und ich gehe aber davon aus, dass die Sexiness dann aber wieder kam bei dir.
So ist es, die kommt danach. Nein, natürlich, weil es ist so entspannt danach. Guck mal, wenn meine Stimme gerade runtergeht und ich langsamer spreche. Also das ist so angenehm. Ich muss mich nicht um Verhütung kümmern und alles dieses Auf und Ab immer ist jetzt so richtig so, oh, Suche fährt einfach gerade ruhig aus, weiter geradeaus. Und das ist angenehm. Dann kann ich mehr bei mir sein und ich finde raus, wer bin ich jetzt nach meinen Wechseljahren in der Menopause, welche Frau bin ich jetzt? Und zu der kann ich dann stehen. Und das ist ja interessant, dass Studien auch zeigen, dass Leute, die sich damit auseinandersetzen, mit diesen neuen, mit neuem Abschnitt und diesen neuen Gegebenheiten, glücklicher sind und auch entspannteren und immer noch Sex haben.
Jetzt mag ich noch tatsächlich noch eine Frage anhängen. Bist du eine andere Frau jetzt?
Ja, also ich weiß nicht, ob andere, weil ich sehe immer noch die Ann-Marlene, sogar sehe ich manchmal die, die ich kenne, als ich, die 5 oder 6 Jahre nur alt ist. Aber ich habe mehr Erfahrung und ich kenne meinen Körper besser. Ich habe ja viel mehr hingucken müssen, wenn das immer alles los war. Aber das ist schwer, mich das zu fragen, weil als Sexualtherapeutin ich mich ohnehin andauernd damit beschäftige. Intensiv und so weiter. Und ob das jetzt die Wechseljahre, ich glaube, dass viele Frauen sich anders danach fühlen, weil sie nicht mehr gebären können. Und das ist auch etwas, was ich höre, dass Leute darüber sich Sorgen machen, über die generative Potenz, wie die heißt, wissenschaftlich, nämlich die Fähigkeit, gebären zu können. Und da kommt kein Kind mehr. Aber das muss man ja nicht als großer Verlust sehen, sondern ich sehe es komplett anders. Eine Ruhe kehrt ein, dass man nicht dieses Problem hat, schwanger zu werden, wenn man es nicht möchte.
Das sind gute Abschlussworte. Das Thema mit dem Abschied und Abschiedsschmerz auch von der Fruchtbarkeit, von dieser Fähigkeit, Leben in die Welt zu bringen, das greifen wir in einer späteren Folge auch nochmal auf. Mhm. Auch ein ganz wichtiges Thema, wie ich finde.
Ja.
Und dann sage ich mal, liebe Ann-Marlene, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank für dieses sehr, sehr spannende, anregende Gespräch.
Das fand ich auch. Das waren tolle Fragen und tolle Themen. Also ganz toll. Und von bis.
Ja,
gar
so.
Nicht nur Menopause, hätte ich fast gesagt. Gar nicht nur dieses sexy Alter.
So ist das Leben, ne? Spannend. Und so ist die Sexualität. Genau. Vielen Dank.
Sehr cool. Ja, du. Tschüss. Tschüss, tschüss.
Der für Sie Podcast Crazy Sexy Wechseljahre ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klamt. Weitere Informationen rund um das Thema Wechseljahre gibt es auf fürsie.de.